Hi und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Kopf bis Schuh. Ich bin Melissa und wir gehen gemeinsam auf Schuhreise durchs Deichmann-Universum. In 10 Folgen haben wir die Möglichkeit, einen Fuß in die Tür des Unternehmens zu bekommen. Wir wollen wissen, welche Station ein Schuh bei Europas größtem Schuhhändler durchläuft, bevor er bei euch im Schuhregal steht. In den nächsten Wochen nehmen uns Mitarbeitende von Deichmann mit hinter die Kulissen und zeigen uns, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und mit welchen Themen sie sich beschäftigen. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station zu verpassen. In dieser Folge bleiben wir noch ein letztes Mal technisch. Der Kern unserer Podcast-Staffel ist ja die Digitalisierungsstrategie bzw. die Omnichannel-Digitalisierungsstrategie von Deichmann zu erkunden. Und zu der gehört eben auch der Bereich Enterprise Architecture, also die Architektur des Unternehmens, mit Blick auf die IT.
Mein Name ist Manuel Kranz. Ich bin noch gar nicht so lange bei Deichmann, sondern erst seit dem 1.12. letzten Jahres dabei. Also für Deichmann-Verhältnisse relativ neu. Ich bin für die Enterprise-Architektur verantwortlich. Das ist ein ganz neuer Bereich, der jetzt neu aufgebaut wird. Den gab es vorher noch nicht. Mein offizieller Titel ist Vice President Enterprise Architecture. Ich bin natürlich erstmal damit beschäftigt, den Bereich aufzubauen, natürlich auch Leute für diesen Bereich zu akquirieren bzw. zu rekrutieren. Ist mir auch mittlerweile gelungen. Ich sitze in der IT, berichte an den Severin Canisius.
Übrigens, wenn Manuel vom 1.12. spricht, dann meint er 2023. Die Produktion dieser Folge liegt schon ein paar Wochen zurück. Severin Canisius, CIO bei Deichmann, konnte Manuel aus mehreren Gründen überzeugen, zu Deichmann zu wechseln. Aber welche Gründe waren das genau?
Zuvor war mir gar nicht klar, wie groß Deichmann ist und was alles so da dazugehört. Hat mir dann berichtet, was so alles noch bevorsteht, welche Möglichkeiten das so mit sich bringt. Und dann war ich natürlich auch angefixt. Und deswegen, ja, wie man sieht, hat er mich erfolgreich überredet, zu Deichmann zu kommen. Für mich war es und ist es auch mal wichtig, bei einem Familienunternehmen zu arbeiten. Und das ist auch so ein wichtiger Aspekt, dass Deichmann noch familiengeführt ist und ein Familienmitglied beziehungsweise durch Herrn Deichmann dann an der Spitze auch noch wirklich aktiv geführt ist. Weil ich finde, das ist immer noch ein anderes Setup und da sind auch noch gewisse Werte, die natürlich damit eine Rolle spielen und die Unternehmenskultur, also für was auch das Unternehmen auch in seiner Vision steht, das finde ich total spannend und interessant. Und deswegen finde ich das hier toll, hier zu sein. Neben dem auch die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich ergeben. Severin hat mich ja überzeugt, hier hinzukommen, dem auch gesagt hat, was man noch so alles vorhat. Und das finde ich interessant. Was ich unterschätzt habe, ist, wie groß eigentlich Deichmann ist, weil die Deichmann-Gruppe ist, welche Formate alle dazugehören und wie international Deichmann unterwegs ist. Und das macht es aber auch nochmal spannend, jetzt nochmal so beim größeren internationalen Unternehmen zu arbeiten.
Enterprise Architecture, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ihr mit dem Begriff anfangen sollt, dann seid ihr nicht die Einzigen. Manuel erklärt uns jetzt, was dieser Begriff in seinem Jobtitel bedeutet.
Und bei den IT-Kollegen würde ich das wie folgt erklären, dass ich immer sage, stellt euch die Enterprise-Architektur wie einen großen Bauplan für einen Wolkenkratzer vor. Und ich als Architekt stelle eben sicher, dass alle Stockwerke, Räume und Leitungen so miteinander verbunden sind, dass das Gebäude nicht nur stabil, sondern auch flexibel und zukunftssicher ist. Das kann man dann auch vergleichen wie die Stadtplanung. Oder der Enterprise-Architekt ist der Stadtplaner, der ja dann auch sich Gedanken macht, wie sieht denn so eine Stadt aus? Wie müssen denn die verschiedenen Gebiete miteinander verbunden sein? Was ist denn auch in diesen einzelnen Gebieten erlaubt? Also darf ich in dem Stadtgebiet ein Industriegebiet ansiedeln oder Industrie ansiedeln, Gewerbe ansiedeln? Oder ist es eher ein Wohngebiet oder sind das Mischgebiete? Da gibt es ja dann auch klare Vorgaben im Sinne des Bebauungsplans, was da entsprechend erlaubt ist. Und so kann man sich die Enterprise-Architektur vorstellen, die dann auch, sag mal, entsprechende Vorgaben macht. Die einzelnen Abteilungen und Teams sind dann wie die verschiedenen Gebäude oder die unterschiedlichen Stadtteile in der Stadt. Jede Abteilung hat seine eigenen Bedürfnisse, aber alle müssen durch Straßen, für IT dann wieder Datenströme verbunden sein, um miteinander dann zu kommunizieren. Und wir als Enterprise-Architektur sorgen eben dafür, dass die Verkehrswege in der IT stabil und gut strukturiert sind, sodass Informationen reibungslos fließen und es keine Engpässe gibt. Andererseits stellen wir natürlich auch sicher, dass die Infrastruktur nicht nur heute gut funktioniert, sondern auch in Zukunft sicher und belastbar ist.
Bevor wir ganz tief in die Materie einsteigen, wollen wir wissen, wohin sich die Abteilung in den nächsten Jahren noch entwickeln soll.
Also im Moment sind wir zu dritt mit meiner Person. Wie sich es dann so in der nächsten Zeit noch entwickeln wird, kann ich aktuell noch nicht sagen. Das Team soll auch nicht so groß werden, sondern mir ist einfach wichtig, dass wir da in meinem guten Zusammenarbeitsmodell mit den unterschiedlichen Teams, mit den unterschiedlichen Fachbereichen da sehr gut zusammenarbeiten. Und das ist auch so meine Vision, dass wir da sehr gut mit dem Gesamtunternehmen vernetzt sind, in das Gesamtgebilde sehr gut integriert sind, um dann gemeinsam an den Themen zu arbeiten, gemeinsam Themen voranbringen, eine gute Gesamtarchitektur zu schaffen, die Deichmann auch weiterhin in den nächsten Jahren auch weiterhin erfolgreich machen lässt.
Bleiben wir aber erstmal bei ganz aktuellen Maßnahmen. Zum Beispiel bei dem Projekt New Horizon. Dieses haben wir bereits in den vorherigen Folgen kennengelernt.
Bei New Horizon, da geht es ja darum, unsere neue Omnichannel-Plattform entsprechend zu begleiten, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen die unterschiedlichen Lösungsarchitekturen für die unterschiedlichen Themen zu entwickeln. Also sei es für das neue Kundenbindungsprogramm, wie sieht das Kundenbindungsprogramm von Deichmann aus, zu verstehen, was möchte man businessseitig, um daraus dann abzuleiten, was ist denn notwendig, um diese Anforderungen dann umzusetzen? Wie sieht das Kundenbindungsprogramm technologisch aus? Welche Technologien können wir dafür einsetzen? Welche gibt es am Markt, die wir dafür nutzen können? Und welche Bausteine kriegen wir nicht abgedeckt, die wir dann selbst entwickeln müssen? Und bei den selbstentwickelten dann zu sagen, okay, in welchen Rahmen sind sie zu entwickeln? Also welche Leitplanken sind einzuhalten, damit das dann auch wieder auch in unsere Gesamtlandschaft passt?
Hier arbeitet das Team übrigens sehr eng mit dem Customer Relationship Management Team zusammen, das wir in der letzten Folge kennengelernt haben. Ein zweites Projekt ist das Product Lifecycle Management Projekt, bei dem es um ein neues Produkt Lifecycle Management Tool geht, das implementiert werden soll. Auch von diesem haben wir bereits in Folge 6 gehört.
Da machen wir uns hauptsächlich gerade mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Projektteam Gedanken, wie sieht denn so der Gesamtdatenfluss von dem Produkt aus? Also von der Entstehung bis wo das Produkt am Ende noch gebraucht wird, also Beispiel im Online-Shop, weil das natürlich auch für den Kunden sichtbar sein soll. Wohin muss das Produkt denn überall auch dann übertragen werden und wo wird das dann noch mit zusätzlichen Informationen entsprechend auch noch angereichert? Das einfach mal klar zu haben und festzuzurren und das natürlich dann auch in Einklang mit den unterschiedlichen Prozessen zu bringen, die in diesem Projekt dann auch definiert werden.
Das nur mal beispielhaft für zwei der aktuellen Projekte. Das übergeordnete Ziel der Einführung des Bereichs war und ist es, wie schon erwähnt, Transparenz zu schaffen und ein klares Verständnis der Gesamtlandschaft des Unternehmens zu erhalten. Dazu gehören unter anderem die Business-Objekte, also der Kunde, die Kundin, der Lieferant, die Lieferantenbestellungen etc.
Also im ersten Moment ist Enterprise-Architektur so ein bisschen als ganzheitlicher Ansatz zu verstehen, um die Struktur von Deichmann zu organisieren. Und was heißt das? Man kann das auch wieder wie eine Landkarte sehen, dass wir eben ja die Beziehung zwischen Struktur, Organisation, Menschen, Prozesse und Technologien herstellen. Das sind ja alles so die wichtigsten Elemente, die in einem Unternehmen relevant sind, die auch in Beziehung zueinander stehen. Und da genau diese Beziehung dann klar aufzuzeigen. Und wir wissen ja auch, dass wir heute in einer komplexen und schnelllebigen Geschäftswelt leben. Und daher ist es dann auch wichtig, genau diese Abhängigkeiten zu kennen und daraus dann auch abzuleiten, wenn wir irgendwo was verändern müssen, weil sich auch Rahmenbedingungen, das Marktumfeld verändert, welchen Impact hat das denn? Diese Transparenz zu haben, um dann zu wissen, an welchen Stellen müssen wir denn auch wirklich was tun und müssen wir dann entsprechend auch dann anpassen und somit liefern wir dann auch so das notwendige Rahmenwerk, um die zukünftigen Entwicklungen unseres Unternehmens zu unterstützen und dann auch gewisse Entscheidungsfindungsprozesse mit zu unterstützen. Ein weiteres Beispiel ist natürlich, wenn Deichmann sich nochmal entscheiden sollte, nochmal das eine oder andere Unternehmen zu akquirieren, wie können wir denn auch dieses Unternehmen einfacher in unsere Gesamtlandschaft integrieren, ohne nicht immer große Aufwände zu produzieren. Wir folgen auch das Ziel der Kosteneffizienz. Das heißt, dass wir auch schauen, welche Redundanzen haben wir in der Gesamtarchitektur? Also welche Applikationen sind denn doppelt, weil sie den gleichen Zweck erfüllen? Und das macht ja unternehmerisch keinen Sinn. Wir verfolgen auch noch das Ziel, Wie können wir die Flexibilität und die Resilienz verbessern? Das bedeutet, wie muss unsere Gesamtarchitektur aussehen, dass sie eben flexibel und skalierbar ist, um damit dann ja die Reaktionszeiten zu erhöhen, sodass wir dann schneller auch auf unerwartete Marktveränderungen reagieren können. Das hilft auch dabei, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Deichmann dann auch abzusichern. Und der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, weil er auch wichtig ist, wenn wir die Transparenz über die Gesamtarchitektur haben, erkennen wir auch, sag mal, die Schwachstellen dieser Architektur. Wo haben wir denn da Schwachstellen im Sinne von Security-Aspekten, aber auch anderen Thematiken?
Durch die Einführung relevanter Prinzipien und Standards im Zuge der Offenlegung der Gesamtarchitektur soll eine ganz deutliche Effizienzsteigerung sichergestellt werden. In einzelnen Prozessen und somit im gesamten Unternehmen.
Wir wollen natürlich Architekturprinzipien erstellen, beziehungsweise sind auch schon dabei. Diese Architekturprinzipien oder Leitplanken bilden so das Rahmenwerk, in dem dann die unterschiedlichen Teams und Projekte arbeiten werden, um ihre jeweilige Lösungsarchitektur zu entwickeln. Als Beispiel ist ein Prinzip Modularität. Das heißt, dass wir die Themen, die wir perspektivisch entwickeln, so konzipieren, dass sie modular sind, sodass wir nicht so einen großen Monolithen haben und dann überlegen müssen, wie wir den zerschneiden, sinnvoll, sondern dass wir Bausteine haben, die wir einfach und leicht austauschen können. Das hilft uns natürlich dann auch, schneller zu sein. Das verkürzt auch Entwicklungszeiten in den Teams. Ein zweites Prinzip ist die Wiederverwendbarkeit, weil wir merken an verschiedenen Stellen, dass gewisse Lösungsbaustellen, die konzipiert sind, auch durchaus an anderer Stelle genutzt werden können. Nur man weiß nichts davon, dass das Team A das hat. Und wir helfen dabei, dass auch das Team B diesen Lösungsbaustein kennt und den dann entsprechend auch für ihren Zweck nutzen kann. Und das reduziert natürlich dann auch am Ende Komplexität und verringert die Entwicklungszeiten.
Das klingt nach enorm harter und langwieriger Arbeit, sich über jedes noch so kleine Detail innerhalb der Unternehmensstruktur bewusst zu werden. Wenn wir auf das Stadtplanerbeispiel zurückkommen, müssen also nicht nur alle Gebäude, das Straßennetz, jede Ampel und alle U-Bahn-Linien in einer Stadt erkannt werden, sondern es muss auch jedes Stadtprojekt, jedes Event mit jeder noch so veralteten Stromleitung dokumentiert werden. Der Bereich Enterprise Architecture bei Deichmann steht also momentan vor der Aufgabe, alle Projekte, Prozesse, Funktionen und Beziehungen aufzudecken, also den Status quo festzustellen, um dann den Weg in eine neue Richtung einschlagen zu können. Und zwar in Richtung Road to ERP. Erstmal zur Erklärung, was ERP überhaupt bedeutet. Aufgepasst! Bei ERP-Systemen handelt es sich um Enterprise Resource Planning Software-Systeme, die durch Standardisierungen jegliche Unternehmensprozesse unterstützen sollen. Diese Systeme steigern Effizienz und bilden die stetig wachsende Komplexität der Geschäftsprozesse im Großhandel ab. Auf Grundlage eines standardisierten Systems mit moderner Cloud-Technologie können alle Aktivitäten eines Unternehmens über eine Plattform erfolgen und erhalten ein gemeinsames digitales Fundament. Zu diesen Unternehmensaktivitäten gehören alle Fachbereiche entlang der Wertschöpfungskette wie Produktentwicklung, Verkauf, Vertrieb, Logistik, Finance und Controlling sowie der Zoll. ERP-Systeme integrieren eine Vielzahl weiterer unternehmensrelevanter Applikationen sowie eine Anbindung an E-Commerce-Plattformen und externe Warehouse-Management-Systeme. Durch die Konsolidierung aller Unternehmensdaten ist eine 360-Grad-Sicht auf die Geschäftsprozesse möglich. Manuel und sein Team arbeiten aktuell an der Einführung eines solchen zukunftsfähigen Standard-ERP-Systems.
Wir haben ja selbstgeschriebene Warenwirtschaft, die über Jahrzehnte entwickelt wurde, die zum Erfolg von Deichmann mit beigetragen hat. Und es ist natürlich auch wichtig, sich mehr noch Gedanken zu machen, wie sieht die Landschaft denn aus, die auch perspektivisch weiter den Erfolg absichert. Und da sind wir mittlerweile zur Erkenntnis gelangt, dass das mit der derzeitigen Warenwirtschaft so nicht möglich ist und dass wir da eine moderne und skalierbare Warenwirtschaft benötigen. Da beschäftigen wir uns in diesem Road to ERP-Projekt, deswegen heißt das auch Road to ERP. Also wir werden noch nichts implementieren, sondern schaffen eigentlich die Voraussetzung für dieses große zukünftige Projekt, indem wir uns erstmal Gedanken machen, beziehungsweise erstmal verstehen, was läuft denn heute alles in dieser Warenwirtschaft ab, die über Jahrzehnte entwickelt wurde.
Das ist die Phase 1, die gerade abläuft. Manuel und sein Team verschaffen sich einen Überblick über die aktuellen Warenwirtschaftssystemprozesse, wie sie ablaufen und wie sie in Abhängigkeit zueinander stehen. Wie geht es dann im nächsten Schritt weiter?
Die zweite Phase, mit der wir uns dann beschäftigen werden, ist zu identifizieren, welche Funktionen und Prozesse gehen denn heute schon raus, weil schon Projekte laufen, die dann zum Zeitpunkt X dann aus der Warenwirtschaft rausgelöst werden. Das ist unter anderem das Projekt OCDC, wo ein neues Warehouse-Management-System und Transportmanagement-System eingeführt wird. Damit gehen dann auch schon Logistikprozesse aus dem WWS dann nächstes Jahr als Beispiel in einem Lager schon raus. Genau dies zu identifizieren, was geht dann wirklich raus, durch welches Projekt geht das raus, was bleibt aber auch noch übrig, was nicht zu einem Standard-ERP-System gehört an Prozessen. Wo brauchst du dann möglicherweise noch weitere Projekte, um die dann entsprechend rauszulösen. Darauf folgt dann die Sollprozessdefinitionen, wie sehen dann wirklich Standard-ERP-Prozesse aus? Wie würden die zu Deichmann passen? Was sind auch USPs, die heute in dem WWS entwickelt sind, also die Deichmann dann ausmachen, die dann zu bewerten und dann natürlich auch zu überlegen, wie gehen wir perspektivisch mit diesen USPs auch um? Wie bilden wir sie ab? Weil wir möchten sie ja nicht verlieren, sondern gerne beibehalten, weil sie uns ja ausmachen. Das zu überlegen, und das passt dann zur letzten Phase, wo wir uns natürlich dann Gedanken machen, wie sieht so die Zielarchitektur aus von diesem ERP? Wie passt das dann in unsere Gesamtlandschaft? Wie sieht die Roadmap aus? Das heißt, wie sieht denn ein möglicher Implementierungsfahrplan aus? Welche unterschiedlichen Implementierungsansätze wird es geben? Weil wir natürlich heute schon wissen, dass wir nicht in einem großen, man sagt ja Big Bang, implementieren werden, sondern schrittweise Prozesse, Funktionen in ein ERP überführen werden. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich die Auswahl und Evaluierung von unterschiedlichen ERP-Lösungen herbeizuführen. Heißt also, wir gucken uns an, was kommen denn für ERP-Lösungen in Frage, die am Markt existieren, die unseren Anforderungen entsprechen. Und am Ende möchten wir natürlich das auch dann gerne zu einer Entscheidung führen, welches ERP das dann wird.
Wie entscheidet man denn, welches ERP das Richtige für Deichmann ist?
Also wir werden natürlich erstmal überlegen, was sind denn die Anforderungen von Deichmann, um daraus dann die richtigen Lösungen herauszusuchen. Gut, jetzt ist natürlich der Standard-ERP-Markt auch nicht riesengroß, gemessen für die Größenordnung, die Deichmann hat. Da kommen dann nicht so viele in Frage. Und dann auch einen Bewertungskriterienkatalog aufzustellen, wonach wir dann entsprechend bewerten werden.
Manuel hat uns erzählt, welche gängigen Bewertungskriterien die Abteilung beim Auswahlprozess heranziehen wird. Das sind neben den Funktionalitäten, die in der Warenwirtschaft gebraucht werden, und der Kostenstruktur beispielsweise auch Skalierbarkeit und Flexibilität, die Integrationsmöglichkeit und Anpassungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit für den Endanwender sowie Sicherheits- und Datenschutzaspekte. Aber auch, wie sieht der technische Support vom Lösungsanbieter aus und welche Referenzen kann er vorweisen? Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wann ist der Zeitpunkt, an dem das neue ERP-System eingeführt wird?
Aktuell kann ich das noch nicht abschätzen, wie lange das dauern wird. Nach der jetzigen Planung gehen wir davon aus, dass wir Ende 2027 die Phasen abgeschlossen haben werden. Das hängt einfach daran, dass wir, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, auch einige Vorprojekte haben, die Voraussetzungen dafür sind, die auch erst abgeschlossen sein müssen. Da die Kapazitäten natürlich begrenzt sind und wir da nicht aus dem Unendlichen schöpfen können, müssen wir einen Fokus drauflegen. Deswegen gehen wir im Moment wirklich von Ende 2027 aus, um dann eine Entscheidung herbeigeführt zu haben. Und dann muss noch überlegt werden, wie sieht dann so die weitere Implementierung aus von dem Projekt.
Was sind die Vorteile dieses Standard-ERP-Systems für Deichmann? Und wieso hat man sich dazu entschieden, das aktuelle Warenwirtschaftssystem durch ein ERP abzulösen?
Ja, Standard-ERP-Systeme sind oft ausgereifte Lösungen, die über viele Jahre entwickelt und getestet wurden. Sie sind dann auch schon bei vielen Kunden im Einsatz und damit erprobt. Und das führt natürlich auch zu einer höheren Stabilität und Zuverlässigkeit der Lösung gegenüber einer selbstgeschriebenen Lösung. Kosteneffizienz ist noch so ein weiteres Thema. Die Anschaffungskosten eines ERP-Systems sind erstmal hoch oder können auch hoch erscheinen, sparen aber langfristig Kosten, weil man eben die kontinuierliche Wartung von dem Lösungsanbieter bekommt. Man kann sie leichter anpassen und die Fehlerbehebung ist auch einfacher, als wenn jetzt eigene Teams die ganze Zeit die Weiterentwicklung herbeiführen und Fehler beheben. Wir bekommen mit dem Standard-ERP-System regelmäßige Updates, Updates zu rechtlichen oder gesetzlichen Änderungen, die getätigt werden. Die kommen dann eben durch den Lösungsanbieter und wir müssen dann nichts entwickeln oder irgendwas anpassen, um darauf dann Antworten zu finden. Wir bekommen auch Sicherheitsupdates von den Lösungsanbietern. Somit haben wir da auch eine Verbesserung der Sicherheit bei dem System. Das Standard-ERP-System bietet auch flexible Module und Erweiterungsmöglichkeiten, mit denen wir dann leichter Anpassungen vornehmen können. Wenn wir zum Beispiel ein neues Unternehmen mit integrieren sollen, wenn wir schnell auf irgendwas, an Marktveränderungen reagieren sollen, können wir das leichter anpassen. Und aus meiner Sicht auch wichtiger Aspekt ist der technische Support und die Community. Dadurch, dass natürlich die Standardlösungen bei vielen Kunden im Einsatz sind, haben wir natürlich eine große Community, die uns natürlich auch hilft, dann bei Fragestellungen oder Problemen etc. Zu nutzen und die auch mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Sie hilft uns aber auch, gewisse Funktionen bei den Lösungsanbietern durchzusetzen, wenn der Lösungsanbieter die nicht machen möchte. Und wir haben natürlich auch einen großen Supportapparat bei den Lösungsanbietern dahinter, die uns dann bei Problemen dann auch zeitnah helfen können.
Und die Vorteile für Geschäftspartner und Kundinnen und Kunden?
Ja, indem natürlich vieles in so einem Standard-ERP-System abläuft, bietet uns so ein ERP-System dann eben auch Echtzeiteinblicke, sodass die Kunden und auch die Geschäftspartner einen guten Einblick bekommen, wo steht denn gerade die Bestellung, wo steht denn gerade der Kundenauftrag, wie ist gerade der Lieferstatus, was ist gerade mit der Rechnung, wenn wir denen natürlich diese Transparenz gewähren möchten. Wir können eben auch schneller auf Anfragen von den Geschäftspartnern reagieren, wenn die gewisse Wünsche haben. Einige Standard-ERPs bieten auch kundenorientierte Funktionen. Das heißt, dass dann sowas wie so ein Self-Service-Portal zur Verfügung gestellt wird, worüber dann die Kunden ihre Bestellung einsehen können oder auch Rechnung runterladen können. Und ein Aspekt ist nochmal die Zuverlässigkeit und Sicherheit. Standard-ERP-Systeme liefern eben permanente Updates, auch zu Sicherheitslücken. Und somit sichern wir natürlich auch ab, dass die Daten von unseren Geschäftspartnern und Kunden bei uns in guten Händen sind mit einem Standard-ERP-System.
So viel dazu. Uns allen brennt aber natürlich noch eine Frage unter den Nägeln. Was bedeutet denn ein Standard-ERP-System konkret für einen Schuh wie den Nike Colt Vision? An welcher Stelle taucht er überall auf? Und wie sieht der Datenfluss eines solchen Schuhs in diesem System und in Schnittstellenapplikationen aus, von der Entstehung über den Online-Shop und den Lieferanten bis vor die Haustür?
Wir hatten ja vorhin schon das neue PLM, was demnächst implementiert wird. Da würde ja zum Beispiel der Schuh, das Produkt ja entstehen. Da würden dann die Voraussetzungen geschaffen werden. Dann gibt es ja auch eine entsprechende Bedarfsplanung. Wie viel brauchen wir denn für den Schuh und in welcher Verkaufsstelle wird der benötigt? Das würde zum Beispiel alles außerhalb laufen, also in dem PLM und noch in vorgelagerten Applikationen. Dann, wenn das soweit klar ist, wird dann das Produkt, der Artikel dann übertragen an das neue ERP-System. Damit wird das dann dort als Stammdatum angelegt und ist damit dort in dem ERP verfügbar. Es folgt natürlich auch aus dem PLM dann die Beauftragung an den Lieferanten. Das wird nicht im PLM gemacht, sondern alle Informationen kommen aus dem PLM, die für die Lieferantenbestellungen nötig sind. Die werden an das ERP übertragen. Dort wird die Lieferantenbestellung mit allen relevanten Informationen angelegt. Wenn sie angelegt ist, wird dann auch die Bestellung dann offiziell an den Lieferanten übertragen. Zu der Bestellung wird dann auch eine sogenannte Anlieferung erzeugt. Die sagt einfach aus, dass wir in einem bestimmten Lager zu einem bestimmten Zeitpunkt Ware erwarten. Jetzt ist die Ware natürlich, wird dann produziert von den Lieferanten etc., wird dann irgendwann verschickt und trifft dann nach einiger Zeit im Lager ein. Dort wird dann die Ware entsprechend geprüft und zu dieser Anlieferung wird dann ein Wareneingang von dem Schuh gebucht. Das passiert aber alles in dem Warehouse-Management-System und nicht im ERP. Dieser Wareneingang wird dann anschließend an das ERP übertragen. Dort wird dann Bestand gebucht. Somit haben wir dann auch Transparenz über den Bestand zu dem Schuh, den wir dann in dem jeweiligen Lager haben. Dann schickt, denke ich mal, der Lieferant auch eine Rechnung. Diese Rechnung wird dann auch im ERP-System erfasst mit der sogenannten logistischen Rechnungsprüfung. Wird dann dort geprüft und gebucht. Und am Ende erfolgt dann auch aus dem ERP dann die Zahlung des Lieferanten.
Und wie durchläuft der Schuh dann nach einer Kundenbestellung das ERP-System?
Den Schuh, den wir gerade beschafft haben, ist jetzt dann auch online verfügbar und kann online von dem Kunden bestellt werden. Aus dieser Bestellung wird ein Kundenauftrag oder eine Kundenbestellung, die dann an das ERP übertragen wird. Zu dieser Kundenbestellung wird dann sogenannte Auslieferung erzeugt. Das heißt, es muss dann was auch getan werden, sodass die Ware am Ende auch zum Kunden kommt. Diese Auslieferung wird dann zum externen Dienstleister bei uns übertragen. Somit weiß der externe Dienstleister, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt für den Kunden den Schuh kommissionieren, verpacken und dann am Ende auch versenden. Und mit diesem Prozess wird dann auch ein Warenausgang gebucht. Dieser Warenausgang wird dann wieder an das ERP übertragen. Damit wird eine Bestandsreduzierung gebucht. Also wir haben weniger Bestand, weil wir die Ware ja ausgeliefert haben zum Kunden. Und auf der Basis der Auslieferung bzw. Warenausgangs wird dann die Rechnungsstellung zum Kunden ausgelöst. Das heißt, die Rechnung wird erzeugt, es wird ein offener Posten für den Kunden erzeugt. Danach erfolgt dann auch ein Zahlungseingang, abhängig natürlich, womit der Kunde bezahlt hat. Und der offene Posten wird dann ausgeglichen.
Diese konkreten Abläufe passieren also auf digitaler Ebene in einem ERP-System mit einem Schuh. Natürlich, wie Manuel beschrieben hat, immer im Zusammenspiel mit den vorgelagerten und nachgelagerten Applikationen, weil der Prozess in der Regel nicht komplett in einem ERP abgewickelt werden kann. Er beginnt also an einer Stelle und hört an einer anderen wieder auf. Da wird in den nächsten Jahren IT-seitig also noch einiges in der Enterprise Architecture passieren. Was müssten denn potenzielle Bewerberinnen und Bewerber an Qualifikationen mitbringen, um in diesen Bereich einzusteigen?
Die Kolleginnen und Kollegen sollten auf jeden Fall ein gutes Verständnis vom Business mitbringen. Wie funktioniert das Business? Das heißt, sollten Verständnis haben über Geschäftsprozesse. Wie laufen denn die Geschäftsprozesse im Unternehmen ab? Gleichzeitig ist auch ein gutes Verständnis über Technologien wichtig. Welche Technologien gibt es so? Wie funktionieren denn auch Technologien? Wie können denn Geschäftsprozesse auch in den Technologien abgewickelt werden? Welche unterschiedlichen Betriebsmodelle von Lösungen gibt es? Also betreiben wir sowas in der Cloud oder on-premise, um dann ein gutes Verständnis zu haben. Ja, und was, ich glaube, am allerwichtigsten ist bei den Kolleginnen und Kollegen, ist ein gutes Gesamtverständnis zu haben. Das heißt, einerseits strategisch zu denken, aber bis auch runterzubrechen auf einer operativen Ebene und die Zusammenhänge herzustellen zwischen Strategie und bei der operativen Ebene. Das ist wichtig. Am Ende sage ich immer, ein gesunder Menschenverstand ist die Grundvoraussetzung für den Job und Berufserfahrung.
Super. Also wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei zu erfahren, was im Hintergrund bei Deichmann so alles passiert, damit nicht nur die Arbeit innerhalb des Unternehmens leichter wird, sondern auch das Einkaufserlebnis der Kunden. Und nun haben wir den technischen Exkurs beendet. Wir nehmen den Schuh wieder raus aus dem digitalen Datenfluss und geben ihn in ganz haptischer Form weiter an den Bereich Architecture und Design. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast und hört gerne in eine der anderen Folgen rein. Wir freuen uns auf jeden Fall natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.